Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Predigtreihe über den Apostel Paulus, der große Völkerapostel. In den Anfängen der Kirche im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt hat er die Botschaft von der Auferstehung Jesu von den Toten in den ganzen Mittelmeerraum getragen und so dem christlichen Glauben zur Strahlkraft verholfen. Heute der dritte Teil, Paulus beim Apostelkonzil. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und bin dankbar, dass uns die biblischen Berichte heute auch Einblick geben in die theologischen Auseinandersetzungen in der Urgemeinde. Denn wenn es um die frohe Botschaft von Jesus Christus geht, braucht es immer wieder ein aktives Ringen der Gemeinde um das, was hier und heute richtig, gerecht und damit Gottes Wille ist. So lassen Sie uns singen das Lied Sonne der Gerechtigkeit 262 im Gesangbuch, zunächst die ersten beiden Strophen, später auch die weiteren. Uns zu, Spannungen und Konflikte auszuhalten. Du kennst uns, du weißt, wie schwach wir sind, wie leicht wir aufgeben, wie oft wir Versuchungen erliegen. Hilf, dass wir einander geduldig und liebevoll beistehen. Bewahre uns vor falschem Eifer, vor Eigensinn und blindem Zorn. Lass uns deinen Frieden spüren. Sei mit uns in allen Stunden dieses Tages. Amen. Aus der Apostelgeschichte im 15. Kapitel. Einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge: dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Wir nun aus dem Galaterbrief im 2. Kapitel, wie es mit Paulus und Petrus, genannt Kephas, nach dem Apostelkonzil in Antiochia weiterging. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt, schreibt Paulus. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, beim Apostelkonzil und dem Streit danach geht es um die Freiheit, zu der uns Jesus Christus befreit hat. Allein der Glaube an ihn macht uns selig. Was heißt aber selig? Liebe Gemeinde, da geht es eben nicht nur um unseren Eintritt in den Himmel, wenn wir einmal sterben. Da geht es auch um ein freiheitliches Miteinander-Umgehen hier auf Erden, das den anderen annimmt, wie er ist. Paulus hatte mit seiner Mission einen so großen Erfolg, weil er den Juden ein Jude war und den Heiden ein Heide, so lesen wir es in 1. Korinther 9, Vers 20 fortfolgende. Ja, Paulus konnte sich auf jeden in seiner Eigenart einlassen, nicht etwa um zu sagen, macht so weiter wie bisher. Ziel war es, sie für die Freiheit zu gewinnen, die in Jesus Christus zu finden ist. Die erlangt man allein durch den Glauben, und eben nicht durch die Befolgung von Gesetzen, weder der römischen Vorschriften des Kaiserkultes noch der Gesetze des Mose. Das war für manche damals ein Skandal, besonders für Christen, die aus dem Judentum kamen. Konnte denn einer zum Gott Israels gehören und an seinen Verheißungen Anteil haben, wenn er nicht beschnitten war und sich nicht an die Reinheits- und Opfervorschriften hielt, die Mose geboten hatte? Gott sei Dank, liebe Gemeinde, hat sich Paulus damals durchgesetzt auf dem Apostelkonzil und später bei seiner Auseinandersetzung mit Petrus in Antiochia. So hat er uns davor bewahrt, die rund 700 Gesetze halten zu müssen, wie sie in unserem Alten Testament bis heute aufbewahrt sind, der jüdischen Bibel. Und deshalb ist das Alte Testament aber nicht überflüssig. Wer dieses große Gesetzeswerk kennt, der weiß die Freiheit erst richtig zu schätzen, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Und das Alte Testament ist deswegen auch nicht ungültig. Die Freiheit Jesu Christi macht es erst möglich, so der Glaube, Gottes Willen zu tun. Und zwar nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, sondern aus freier Liebe. Die Liebe ist das höchste Gebot. Wie hat Paulus diese Freiheit für die Heidenchristen erreicht? Schritt für Schritt. Schauen wir uns das einmal genau an, um daraus auch für die Grundsatzdebatten unserer Tage in unseren Kirchengemeinden etwas zu lernen. Der Ausgangspunkt ist ein Konflikt in der Gemeinde vor Ort, liebe Gemeinde. Ja, auch in der viel gerühmten Christengemeinde in Antiochia gibt es Konflikte. Wie tröstlich für uns heute, die wir auch in unseren Ortsgemeinden häufig unter Konflikten leiden oder sogar selbst daran beteiligt sind. Da geraten zwei Pastoren aneinander, die doch eigentlich einer Meinung sein sollten. Da kommt es zu Auseinandersetzungen im Kirchenvorstand. Da scheiden sich die Geister, wie denn nun wirklich der Seelenseligkeit zu erlangen ist. Ja, oft geht es im Hintergrund tatsächlich um diese Grundsatzfrage, auch wenn vordergründig über die Geldvergabe für Bauvorhaben, Schaffung von Stellen oder die Durchführung von Projekten gerungen wird. In Antiochia damals geht es um die Frage, ob die Heidenchristen beschnitten werden müssen nach dem Gesetz des Mose. Keine Kleinigkeit also. Es entsteht darüber Zwietracht, Streit zwischen Paulus, Barnabas und denen, die die Beschneidung fordern. Und wir hören, eine Lösung ist vor Ort nicht zu finden. Und so heißt es, man ordnete an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Das zweite ist also die nächsthöhere Instanz um Schlichtung anrufen. Gut, wenn das einer anordnet. Bei uns im Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln entscheidet in der Regel der Superintendent zusammen mit dem Kirchenkreisvorstand, ob in einer Frage das Landeskirchenamt zu Rate gezogen wird. Da sitzen die Experten, da gibt es Leute, die sich in den Rechtsfragen auskennen, die den Überblick haben über das, was in anderen Gemeinden der Landeskirche Praxis ist. Wenn man das allerdings tut, die nächsthöhere Instanz anrufen, so wie wir es von den Aposteln hören, dann darf man allerdings nicht rumeiern, sondern man muss drittens Position beziehen. In unseren Tagen geschieht das in den meisten Fällen schriftlich. Da werden Anträge gestellt, in denen man sein Anliegen formuliert und um Prüfung bittet. Dann muss man warten, bis ein zustimmender oder eben auch ablehnender Bescheid vom Landeskirchenamt kommt. Es gibt aber auch Streitfälle, wo sich der Superintendent oder die Superintendentin mit den Antragstellern persönlich auf die Reise macht zum Landeskirchenamt, bei uns ist das in Hannover, um vor Ort ein Gespräch zu führen. Und so hören wir es in der Apostelgeschichte. Das, was Paulus und Barnabas bei ihrer Heidenmission bereits an Wunderbarem erlebt haben, was Gott durch sie getan hatte, müssen sie selbst erzählen. Nur das kann andere davon abhalten, dieses Wunder durch den Zwang zur Beschneidung zu zerstören. Doch auch in Jerusalem gibt es die Partei der gläubig gewordenen Pharisäer, hören wir, und die stellen auch dort ihre Position dagegen. Man muss die Heiden beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Was nun? Zwei Positionen stehen sich gegenüber und beide beanspruchen gleichermaßen Recht zu haben. Das vierte, was darauf folgen muss, ist die Beratung. Und Beratung heißt in diesem Fall, liebe Gemeinde, Menschen sind bereit, das Für und Wider der jeweiligen Position zu bedenken, nachzufragen, Argumente einzuholen, die Folgen einer Entscheidung abzuschätzen. Wichtig ist dabei, die Entscheidung steht nicht von vornherein fest. Es ist auf beiden Seiten die Bereitschaft da, einander zuzuhören, eine Meinung zu überprüfen oder sich überhaupt erst eine Meinung zu bilden. Was wissen denn die Jerusalem von der sicher ganz anderen Situation in Antiochia? Liebe Gemeinde, das erlebe auch ich häufig in Gremiensitzungen. Ich selber gehöre bei uns im Kirchenkreis dem Kirchenkreisvorstand an. Was wissen denn die einzelnen Gremienmitglieder von den Problemen der einzelnen Kirchengemeinden? Kann sich ein Gremienmitglied aus einer Stadtgemeinde überhaupt in die Situation einer Landgemeinde reindenken und umgekehrt? Was weiß ein Gemeindepastor von meinen ganz anders gearteten Aufgaben in der Urlauberseelsorge? Da ist es dann tatsächlich wichtig, sich erst einmal umfassend gegenseitig zu informieren. Oft wird einem dann erst die Tragweite einer Entscheidung klar, die das Gremium zu treffen hat. Und manchmal kommt es dann auch zum Streit. Und das ist das fünfte. Streiten. Liebe Gemeinde, wir alle scheuen den Streit. Besonders in unseren Kirchengemeinden möchten wir ihn gern vermeiden. Doch wenn es um etwas geht, was uns wirklich am Herzen liegt, dann ist der Streit notwendig. Und im besten Fall kann er Fruchtbares bewirken. Darum geht es unter Christenmenschen, eine Streitkultur zu entwickeln, die aufbaut und nicht zerstört, die mit fairen Mitteln kämpft und den Unterlegenen in seiner andersartigen Meinung trotzdem stehen lässt. Keiner kann immer gewinnen. Wichtig ist, dass man sich nach einem Beschluss die Hände reicht und sich weiterhin in die Augen schauen kann im Bewusstsein, beim nächsten Mal werde ich vielleicht den Kürzeren ziehen. In allem Streiten sollte es darum gehen, nicht sich selbst durchzusetzen, sondern, und das ist das Sechste, Gottes Willen zu erkennen. Beim Apostelkonzil ist es Petrus, der mit seiner Rede plötzlich alle zum Stillschweigen bringt. Nicht etwa, weil er auf den Tisch haut und sagt, was ich sage als engster Vertrauter von Jesus wird gemacht, sondern weil er in seiner Rede allen in Erinnerung ruft, dass Gott selbst bisher keinerlei Unterschied gemacht hat zwischen Juden und Heiden, wenn es um die Wirkkraft des Evangeliums und die Ausgießung des Heiligen Geistes ging. Durch Jesu Tod und Auferstehung war offenbar ein neuer Bund geschlossen worden zwischen Gott und Menschen, und der machte den alten Bund mit dem Volk Israel zwar nicht ungültig für die, die zum Volk Israel gehörten, aber die Heiden hatten nun offenbar einen anderen Zugang, der allein durch Jesus Christus möglich geworden war, ohne die Einhaltung des mosaischen Gesetzes, also auch ohne Beschneidung. Liebe Gemeinde, es ist gewiss nicht immer leicht, in einem Streit den Willen Gottes herauszuhören. Doch wenn plötzlich alle stillschweigen, dann hat einer vielleicht vollmächtig gesprochen. damit eine solche Erkenntnis dann nicht einfach im Raum stehen bleibt, sondern auch verbindlich wird, ist es nun nötig, und das ist das siebte, einen Beschluss zu fassen und ihn mitzuteilen. Das geschieht hier im Aposteldekret, in dem die Beschlüsse des Apostelkonzils schriftlich festgehalten und zugleich mündlich überliefert werden durch zwei autorisierte Vertreter des Konzils. Das ist eine optimale Lösung, damit in der Gemeinde, die es betrifft, in Antiochia auch nachgefragt werden kann. Damit jeder weiß, woran er nun ist. Nur so kann der Streit auch dort zur Ruhe kommen. Leider muss ich dazu sagen, arbeitet unsere Kirchenleitung nicht immer so persönlich. Leider ist es auch nicht immer möglich, nachzufragen, um auch verstehen zu können, wie es zu einer Entscheidung dafür oder dagegen gekommen ist. Oft muss man einfach schlucken, was von oben her diktiert wird. Das führt häufig zu Verletzungen, und zwar gerade dann, wenn es um wirkliche Herzensangelegenheiten geht. Und man fragt sich dann, warum reden die eigentlich nicht mit mir? Als achtes geht es darum, die Schwierigkeiten zwischen Theologie und Praxis wahrzunehmen. Denn der Beschluss ist das eine, die Praxis vor Ort das andere. Besonders wenn es darum geht, eingefleischte Gewohnheiten plötzlich ändern zu sollen. So sehr sich Petrus in Jerusalem dafür eingesetzt hat, dass Heidenchristen die Beschneidung und die jüdischen Speisevorschriften nicht beachten müssen, so schwer fällt es Petrus dann, das nun auch für sich selbst umzusetzen. Blieb er denn nicht ein Jude? Galten für ihn die Gesetze nicht auch weiterhin? Offenbar ist Petrus im Zweifel, gilt die Freiheit, die ich anderen zugestehe, auch für mich? Mit seiner Unsicherheit, hören wir, steckt Petrus andere in Antiochia an, selbst Barnabas, den Gefährten von Paulus. Und damit macht Petrus praktisch zunichte, was das Aposteldekret ermöglicht hatte, wofür er sich selber eingesetzt hatte beim Konzil. Die Gemeinschaft von Juden und Heiden in einer Kirche Jesu Christi. Und dabei wäre es geblieben, wenn nicht einer den Mut gehabt hätte, das ist das neunte, Fehlverhalten anzusprechen. Paulus wagt es. Er wagt es, Petrus, die Säule der Jerusalemer Urgemeinde, darauf anzusprechen, und das ist mutig, sehr mutig, liebe Gemeinde. Aber es ist dringend nötig, um nun eben auch praktisch durchzusetzen, was doch alle theologisch als richtig erkannt haben. Paulus schreibt, ich widerstand Petrus ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Und auch hier sehen wir, es muss auf den Tisch kommen, wenn sich da plötzlich eine Doppelmoral einzuschleichen droht. Nichts ist unglaubwürdiger nach außen hin als der Vorwurf der Heuchelei. Die leben ja das gar nicht, was sie sagen und für richtig halten. Liebe Gemeinde, Oft begegnen mir solche Vorwürfe, wenn ich mit Menschen spreche, die mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollen. Und leider, muss ich sagen, haben sie oft sogar recht. Gott sei Dank nicht immer. Aber es geht auch hier nicht darum, Recht zu haben. Schließlich gilt es bei allen Überlegungen, das ist das Zehnte und Letzte, die Freiheit hochzuhalten in Christus. Und genau das gibt Paulus den Mut, Petrus entgegenzutreten im Namen der Freiheit und sich schließlich mit Gottes Hilfe durchzusetzen. Sonst wären Christen heute alle beschnitten und müssten nach den Reinheitsgeboten des Mose essen. Liebe Gemeinde, das darf auch uns Mut geben, unsere Freiheit, die wir als Christenmenschen leben, hochzuhalten, sei es in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt. Lassen wir uns also nicht einschüchtern von Menschen, die uns genau diese Freiheit nehmen wollen. Amen.
Gib uns Frieden jeden Tag, lass uns nicht allein. Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast den Menschen in der Hand, lass uns nicht allein. Gib uns Freiheit jeden Tag, lass uns nicht allein. Lass für Frieden uns und Freiheit immer tätig sein. Denn durch dich, unser Gott, denn durch dich, unser Gott, sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein. Gib uns Freude jeden Tag. Lass uns nicht allein. Kleinsten Freundlichkeiten, lass uns dankbar sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott, hast uns alle in der Hand, lass uns nicht allein.
So lasst uns miteinander beten für uns und andere. Gott, unser Vater, du willst, dass wir leben und gut miteinander auskommen. Dazu hast du deinem Volk die Gebote gegeben. Doch du hast erkannt, dass wir Menschen zu schwach sind, sie zu halten, ja, selbst wenn wir uns bemühen. Wir bitten dich für alle, die unter religiösen Gesetzen leiden, die gegen ihren Willen zur Beschneidung gezwungen werden, die sich und andere durch ihren Fundamentalismus die Freiheit rauben, zu der du uns durch Jesus Christus befreit hast. Auferstandener Christus, du willst, dass wir leben und gut miteinander auskommen. Deshalb bist du am Kreuz für uns gestorben, um uns durch dein einmaliges Versöhnungsopfer von unseren Sünden zu befreien. Wir bitten dich für alle, die dennoch unter der Last ihrer Schuld und Versäumnisse leiden, die gescheitert sind in ihren Beziehungen, im Beruf oder dem, was sie sich vom Leben erträumt haben. Du kannst sie befreien. Heiliger Geist, du willst, dass wir leben und gut miteinander auskommen. Dazu schenkst du uns dein Feuer, deine Begeisterung, deinen frischen Wind, der uns beflügelt zu wunderbaren Worten und Taten, die von deiner Liebe erzählen. Wir bitten dich für alle, die erschöpft sind und fantasielos, die krank sind und den Lebensmut verloren haben. Du kannst sie zu neuem Leben erwecken. All unsere Bitten legen wir in das Gebet, das Jesus Christus, unser Erlöser, uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.